Ich habe die große Freude gehabt, Andreas Reichert, euren Pastoren, kennenzulernen auf der Studientagung. Ich habe mit ihm ein bisschen gequatscht, was denn zu beachten ist hier in der Gemeinde. Und er sagte, nachdem ich dich jetzt 4 Tage mit Käppi oder Mütze habe rumlaufen sehen, lass einfach die Mütze weg und dann ist gut. Ich habe das mal zu Herzen genommen, tue ich nicht so wahnsinnig oft, aber ich denke mir, wenn so ein erfahrener Pastor mir schon so einen guten Rat gibt, dann bin ich gerne bereit, den zu befolgen. Reden von Gott ohne Gewehr, das ist das Thema heute. Und ich möchte anfangen mit einem Namen, der wahrscheinlich den meisten von euch bekannt ist, nämlich mit Karl Barth und einem kleinen Zitat von ihm, beziehungsweise eingebunden in eine kurze Geschichte. Wer kennt Karl Barth? Hebt mal die Hand hoch. Ja, nicht so viele. Karl Barth müsste schon, also da müsstet ihr tatsächlich noch ein bisschen nacharbeiten. Das wäre echt, also zumindest der Name. Karl Barth ist Sohn eines konservativen Theologieprofessors und, was wichtig ist für seine Geschichte um ihn zu verstehen, er ist Schweizer. Er studiert in der Schweiz und Deutschland Theologie und in dieser Zeit des Theologiestudiums wird er hart geprägt durch deutsche liberale Theologie. Anschließend an das Studium macht er sein Vikariat in Genf in der Schweiz, aber bei der deutschen reformierten Gemeinde. Und Barth ist schwer beeindruckt von Theologen wie zum Beispiel Hermann Gunkel. Hermann Gunkel, für die es vielleicht nicht wissen, ist der Alttestamentler schlechthin in der Theologie des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel wahnsinnig bekannt geworden durch seine Bestimmungen der Literaturgattungen im insbesondere ersten Testament der Bibel. Und während seines Vikariats passiert etwas, was das Leben und die Theologie Karl Barths völlig auf den Kopf stellt. Wir haben 1914, der Erste Weltkrieg bricht aus. Und Barth hat das Glück, dass er in der Schweiz, der neutralen Schweiz, nicht direkt betroffen ist von dem Krieg, aber er beobachtet, dass seine hochgeschätzten liberalen deutschen Theologieprofessoren völlig durchdrehen. Und nicht nur die Theologieprofessoren, sondern auch die Kirchengemeinden drehen völlig durch. In den Landeskirchen entsteht so etwas wie eine Erweckungsbewegung, könnte man das fast nennen. Jeden Sonntag kommt man zusammen, die ganzen Gemeinden beten für die Soldaten und segnen sie zu dem Heiligen Krieg aus. Jetzt habe ich von den Landeskirchen gesprochen und muss dazu sagen, auch die Freikirchen haben einen ganz großen Anteil daran, dass der Krieg in Deutschland auf einmal als Gotteskrieg verteidigt wurde. Menschenmassen sammelten sich auf einmal in den Kirchen. Die Kirche war wieder gefragt und segneten, beteten für den Kriegsgewinn. Und Karl Barth schaut sich das so an und fragt sich, was ist eigentlich eine Theologie wert, die in dieser größten menschlichen Herausforderung der Geschichte so arg versagt? Sie versagt einfach. Über alle Ebenen hinweg. Von dem liberalen oder konservativen Theologieprofessor über die Pastoren bis hin zu den kleinen Gemeindemitgliedern, in Anführungsstrichen, sie alle versagen in der Zeit der größten Herausforderung für die Menschheit. Sie alle versagen kläglich. Was ist dann eine Theologie wert, die allzu aufgeklärt scheint? Und dann schreibt Karl Barth nach dem Ersten Weltkrieg das Buch Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie im Jahr 22, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, den er übrigens auch mitbekommt. Und er schreibt in diesem Buch, wir sollen als Theologen, und ich würde jetzt eine Klammer dahinter machen, auch als Christen, die meint Karl Barth auch, aber er richtet sich eben hier ganz besonders an dieses komische Völkchen der Theologen. Wir sollen als Theologen und Christen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Wir sollen von Gott reden, aber auch irgendwie wieder nicht, weil wir es gar nicht können. In diesen Sätzen von Karl Barth steckt ein ganzer Haufen guter Erkenntnis drin. Wir Menschen sprechen über Gott, von Gott, aus unserer eigenen Perspektive, wie wir ihn selber verstehen, wie wir ihn selber erfahren haben. Nicht zu verwechseln mit, wir reden über Gott, den Gott der Bibel, sondern wir reden über das, was wir in dieser Bibel von Gott denken zu verstehen. Das ist ein ganz großer Unterschied, den wir machen müssen. Und wir reden über das, was wir mit diesem Gott erfahren haben. Es ist sozusagen eine Geschichte von uns selber, die wir auf Gott projizieren und dementsprechend über diesen Gott sprechen. Und wenn mich jemand fragt, ja Martin, wer ist denn Gott für dich und was ist Gott für dich, dann erzähle ich meistens, was ich mit diesem Gott erfahren habe. Und was ich in meinem Kopf denke über diesen Gott, geprägt ganz stark durch meine Erziehung, durch meine Gemeindeprägung, durch mein Theologiestudium, durch meine eigenen Konsequenzen, die ich aus diesem Studium ziehe. Irgendwie rede ich über Gott, den Gott der Bibel, aber etwas sagt mir in mir, wie könnte ich überhaupt über diesen Gott sprechen? In meinem Nicht-Können. Und ich finde, diese Erkenntnis macht mich, es hat was Positives und was scheinbar Negatives für mich an Auswirkungen. Es macht mich nämlich, jetzt nutze ich ein christliches Wort und ich versuche in Düsseldorf eigentlich immer auf christliche Worte zu verzichten, also so überdefinierte, mit denen man irgendwie so halb nur was anfangen kann. Und wir hatten im Sommer eine Phrasenbox aufgestellt in der Gemeinde und immer wenn ich irgendeine christliche Phrase rausgehauen habe, durfte die Gemeinde sich melden und ich musste etwas in diese Phrasenbox hineinwerfen an Geld. Ich bin in den 4 Wochen, also sagen wir es mal so, ich hätte fast nicht arbeiten müssen. Denn auf einmal fällt einem auf, dass diese christlichen Worte für uns alle so belegt sind, aber so wenig aussagen, so wenig spürbar sind, so wenig erfahrbar sind. Und ich möchte dieses Wort aber trotzdem nutzen, weil ich kein gutes anderes dafür finde. Ich finde, diese Erkenntnis macht mich demütig und selbstsicher zugleich. Sie macht mich demütig, weil mein Versuch hier auf dieser Bühne zu stehen und zu euch zu predigen, wahrscheinlich ein kläglicher ist. Ich rede hier über einen Gott, der heilig ist, der größer ist, als mein Verstand jemals begreifen könnte, zu Menschen, die genauso wenig begreifen wie ich. Und damit will ich euch nicht zu nahe treten. Es macht mich demütig. Und es macht mich auch irgendwie selbstsicher, weil ich weiß, wir alle sitzen im gleichen Boot. Und diese Erkenntnis beruhigt mich, dass mein Versuch, über Gott zu reden, immer ein Versuch bleiben wird. Es wird nie Gewissheit werden. Es wird immer ein Versuch bleiben. Sozusagen das Reden von Gott ohne Gewehr. Und damit meine ich nicht das Gewehr. Und ich finde, wenn wir diese Spannung einmal aushalten lernen, wenn wir es schaffen, diese Spannung mal in uns zu verspüren, warte mal, ich rede über einen Gott, von dem ich überhaupt nicht reden kann, dann ist das eine gute Spannung. Es ist eine positive Spannung. Es ist etwas, wo wir lernen können, wo wir merken, da fehlt uns etwas ganz Gewaltiges, nämlich die Kompetenz, über diesen Gott zu reden. Und erst wenn wir diese Spannung verspüren, können wir uns anschauen, wie dieser Gott in der Bibel ist, wer dieser Gott ist und was er auf dieser Erde tut. Und dann finden wir in der Bibel tatsächlich so etwas wie einen ganz kleinen roten Faden, der sich so durchzieht, um diese Spannung nicht aufzulösen. Vorsicht! Es geht nicht um Auflösen dieser Spannung. Es geht nicht darum, dass wir am Ende dieser Predigt oder dieser Erkenntnis oder dieses Fadens stehen haben, okay, das stimmt jetzt, das darfst du rausposaunen ohne Gewehr oder mit Gewehr. Deshalb schauen wir uns diesen roten Faden ganz am Anfang mal ein bisschen an und ich mache es natürlich nur sehr grob, weil ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden für das nächste Mal. Aber wir können uns anschauen, wie Gott sich selber offenbart im Ersten Testament und im Neuen Testament. Und diese Selbstoffenbarung Gottes beginnt bei einem Satz, der ganz viele Fragen aufwirft. Es ist das erste Mal, dass Gott sich in der Bibel vorstellt. Nämlich als Mose seine Berufung bekommt und er mit diesem Gott so herzlich wenig anfangen kann. Auf einmal ist da ein Gott, der spricht zu ihm und sagt ihm, geh zu meinem Volk und ruf es raus. Und Mose sagt, warte mal, wenn ich da hinkomme, die ganzen Israeliten werden sagen, was für ein Gott? Welcher Gott? Du hast ja gar keinen Namen für den. Und dann sagt Mose zu ihm, dann sag mir doch, wer du bist. Und das erste Mal finden wir in der Geschichte Gottes eine Selbstoffenbarung. Gott stellt sich vor mit einem Namen. Ich bin, der ich bin. Das kannst du diesem Volk sagen. Ich bin, der ich bin, oder wie man es auch übersetzen könnte, ich werde sein, der ich sein werde. Denn wir können es nicht klar definieren, wie es am Ende übersetzt werden kann. Es kann tatsächlich 50-50 mit beiden Möglichkeiten übersetzt werden. Und ich stelle jetzt mal eine These auf, und zwar, dass der Autor dieses Textes tatsächlich schon mit der Mehrdeutigkeit spielt. Er weiß, dass diese Selbstoffenbarung tatsächlich eine Mehrdeutigkeit hat. Das heißt, schon in der ersten Selbstoffenbarung dieses Gottes in der Bibel finden wir eine Unsicherheit, eine Mehrdeutigkeit des Autoren. Übrigens, wer es nachlesen will, in 2. Mose oder Exodus 3, Vers 14 folgende. Es ist eine Unsicherheit des Autoren, der versucht sozusagen zu beschreiben, wie Gott sich gerade selber vorstellt, aber diese Selbstoffenbarung lässt so wenig Definition zu. Wer kann schon was damit anfangen, wenn sich jemand vorstellt? Stellt euch das mal vor, ich wäre hier auf die Bühne gekommen und hätte gesagt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und wahrscheinlich hätte innerlich der ein oder andere einen Vogel gezeigt. Innerlich, natürlich nicht äußerlich, wir sind natürlich in der Gemeinde, ne? Und schon diese erste Selbstoffenbarung lässt so viele Fragen offen. Was bedeutet das denn, dass er sagt, ich bin, der ich bin? Es ist ein Name, mit dem so wenig anzufangen ist. Und der Autor scheint sich dessen bewusst zu sein, dass er diesen Gott nicht erfasst hat, dass er ihn nicht einen Rahmen um ihn bauen konnte, dass er nicht sagen konnte, guckt mal, liebes Volk Israel, das ist er und so tickt er und so heißt er und so stellt er sich vor. Ist doch jedem klar, wer dieser Gott ist, oder? Leider für uns Menschen manchmal ist das nicht der Fall. Gott stellt sich ziemlich vage vor, so wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Kennt ihr das, wenn man den Namen von Menschen vergessen hat und man trifft die wieder? Wenn man sich so rumherum wendet und denkt, komm, ich hole noch 2, 3 Leute mit in die Runde und vielleicht fällt dann irgendwann der Name und dann habe ich ihn wieder drauf. Ein bisschen so stellt sich Gott vor, wobei keiner der Anwesenden weiß, so richtig wie er heißt. Und dann holt man andere Leute dazu und die sagen immer neue Namen und immer neue Begriffe und trotzdem bleibt da diese Erkenntnis, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der heißt, der mir da gegenübersteht. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und einer dieser Personen, die dazukommt, spricht dann in Exodus 6, 2, 3 einen neuen Namen für Gott aus. Da spricht nämlich Gott darüber, dass er sich selber schon in der Vergangenheit, aber in der Geschichte, in den Geschichtslauf offenbart hat. Sozusagen in einer Geschichte von einzelnen Individuen, von Menschen, die wir nachlesen können, die damals erzählt werden am Lagerfeuer und abends und Großeltern erzählen diese Geschichten ihren Kindern und in diesen Geschichten sehen wir Lichtblicke von dem, was dieser Ich bin, der ich bin, denn bedeuten könnte. Dort stellt er sich nämlich vor als Lebensbegleiter, Gott und zum Teil auch Retter von zum Beispiel Abraham, von Isaak und von Jakob. Und hier gibt es einen Namen, den er sich dann selber gibt, das zweite Mal, der schon etwas mehr über diesen Ich bin, der ich bin, aussagt. Er nennt sich El Shaddai. Also, wir kennen häufig den Namen El Shaddai. Ja, das gibt es manchmal in Liedern, das hört sich so schön an, das ist so ein bisschen geschwollen, das ist ein bisschen verschwurbelt. Man weiß nicht so richtig, was damit gemeint ist, aber es hört sich auf jeden Fall gut an, weil es steht in der Bibel. El Shaddai ist immer gut. Aber El Shaddai hat einen ganz praktischen Grund, warum er sich so nennt. Und zwar gibt es zur Zeit Mose Tausende, die Theologie spricht von circa 20.000 Göttern in der damaligen Welt. Das waren nicht alles Götter unterschiedlicher Völker, sondern das waren Götter, die in jedem Volk einfach umherirrten. Da gab es zum Beispiel den Gott des Mondes oder den Gott der Sonne oder den Gott des Wassers oder den Gott des Krokodils und den Gott der Ernte und sonst was. Jeder hatte seinen eigenen Gott für alle möglichen Lebensbereiche. Und auf einmal wird einem klar, warum er sich als El Shaddai ankündigt. Und zwar aus dem einfachen Grund, El Shaddai heißt der Allmächtige. Und damit kommt zum ersten Mal eine monotheistische Gottesvorstellung in diese Welt. Ein Gott, der nicht nur für einen Bereich des Lebens zuständig ist, sondern für alle. Der all diese 19.999 Götter völlig überflüssig macht. Das ist damit gemeint, wenn Israel spricht von ihrem Gott, dem El Shaddai, dem Allmächtigen, dem, der alle anderen Götter völlig überflüssig macht. Sie sind nicht mehr notwendig. Und damit offenbart sich dieser Gott ein klein bisschen mehr in der Geschichte Gottes als der Allmächtige, als der, der nicht nur für Teile dieser Welt, sondern für das Ganze, für das grobe Ganze zuständig ist, aber auch für das Individuum Abraham, Isaak und Jakob. Nach seiner Selbstdefinierung in Kapitel 3 spricht Gott über die Zukunft. Allerdings nicht über seine Zukunft, das ist nämlich ganz spannend, sondern über die Zukunft des Menschen. Es ist die Zukunft, in dem Gott sagt, ich wende mich dem Menschen zu mit einem Versprechen. Mit einem Versprechen, dass ich bei diesem Menschen sein werde. Und ich werde mich nicht nur für diesen Menschen, für diese Schöpfung interessieren, sondern eben auch diese Schöpfung lenken und die Zukunft dieser Schöpfung lenken als großes Ganzes. Als allmächtiger Gott über alle Lebensbereiche, aber auch als Gott des kleinen Abrahams, des kleinen Isaaks, des kleinen Jakobs, Gott zieht dort einen Bogen über seine Allmacht und der Gott des Individuums, der Gott des Einzelnen. Das Erste Testament, also das Alte Testament, wie wir es heute meistens kennen, und das Zweite, also das Neue Testament, ist eine Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte. Aber eine Selbstoffenbarung, die so viel Fragen hinterlässt. Und wenn wir diese Selbstoffenbarungen jetzt im Ersten Testament nehmen als so eine Klammer. Gott macht eine Klammer auf und sagt, Leute, ich stelle mich euch mal vor. Zumeist vage, aber irgendwie als ein Gott, der auch sich für den Einzelnen interessiert. Dann macht er damit so eine Klammer auf und sagt, das, was ihr in Zukunft sehen werdet, das ist eine Geschichte, die ich schreibe mit dieser Welt. Und ganz spannend ist jetzt, dass diese Klammer auch wieder geschlossen wird in der Bibel. Und zwar mit Worten, die doch sehr stark an die Selbstoffenbarung, an die erste Selbstoffenbarung Gottes in Exodus erinnern. Die ganz berühmten Ich-Bin-Worte Jesu. Und jetzt könnte man sagen, das ist Zufall, dass Jesus auch Ich Bin sagt. Und davon können wir mal getrost Abstand nehmen. Es ist kein Zufall. Jesus nimmt schon ganz bewusst dieses Ich Bin heraus und sagt, ich mache die Klammer jetzt mal zu. Ich reihe mich ein in die Selbstoffenbarung Gottes und zeige euch jetzt ein bisschen, wie sieht dieser Gott denn noch aus? Nicht nur in seiner Person, sondern eben auch in diesen Worten. Und wir alle kennen diese Ich-Bin-Worte. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens oder das Licht der Welt. Ich bin die Tür und der gute Hirt gibt es. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Diese Ich-Bin-Worte sind keine Hoheitstitel. Sie sind nicht, ich bin der Messias. Sie sind nicht, ich bin der König der Welt, sondern sie bilden in menschlicher Sprache die Heilsbedeutung Jesu heraus. Sie sind also wieder, wie im Ersten Testament, keine Selbstbeschreibung. Da ist Gott nicht, der sagt, so und so und so sehe ich aus, das und das und das denke ich, so und so will ich euch haben, sondern sie sind eine Selbstoffenbarung. Und diese Selbstoffenbarung ist darauf ausgelegt. Das ist das Wichtigste, was Gott sich vorstellt. Auf Beziehung zum Menschen, zu dem Gegenüber, indem er in menschlicher Sprache und Symbolik dem Menschen Gott näher bringt. Der ich bin, dieser heilige, allmächtige Gott, der so weit entfernt ist, der so weit entfernt scheint, der nicht greifbar ist für ein menschliches Verständnis, bedient sich genau dieser Sprache, nämlich einer menschlichen Sprache, um diesen Menschen, um dir und mir einen Blick auf sich zu gewähren. Wir haben die Verantwortung, von diesem Gott zu reden. Und ich würde sagen, das können wir auch. Wir können diesen Gott nämlich in der Geschichte kennenlernen, durch die Geschichte hindurch, sowohl die Geschichte der Bibel als auch deine Geschichte, als auch in der Kirchengeschichte. Wir können diesen Gott kennenlernen und durch eigene Erfahrungen dieses Bild abrunden. Auf der anderen Seite sind wir, wie Abraham, Isaak, Jakob und viele andere auf dieser Erde, nur das Gegenüber eines Gottes, der mit dem Einzelnen kommuniziert. Eine Beziehung, die darauf ausgelegt ist, nach einem Gott zu suchen, der sich in dieser individuellen Beziehung offenbart. Und wisst ihr, wenn er sich mir offenbart, dann heißt das noch lange nicht, dass das die gleiche Art und Weise der Offenbarung ist, wie er sich Thomas offenbart. Wir können ganz unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Gott der Bibel machen. Sie ist diese Beziehung so individuell, wie es Menschen auf dieser Welt gibt und gab. Wir tun gut daran, diesen Gott nicht mit unserem eigenen Verständnis von ihm zu verwechseln. Was ist also ein Gottesverständnis, das nach Barth den Herausforderungen dieser Zeit gerecht werden kann? Egal, ob wir gemeinsam über diesen Gott staunen, egal, ob du das alleine tust, egal, ob wir das gemeinsam singen oder du das alleine zu Hause in irgendeiner Ecke oder bei einem Spaziergang tust, wir sollten im Gespräch bleiben. Wir müssen im Gespräch bleiben, weil es für mich eine Bereicherung ist, wie du Gott kennenlernst und wie du Gottes Beziehung führst und wie du es verspürst, dass Gott sich dir nähert. Und es wird dir gut tun, zu hören und zu sehen und mitzubekommen, wie Gott sich mir nähert und diese Beziehung baut. Dann können wir mal über dieser Oberfläche kratzen. Dann können wir mal ein bisschen näher reingehen. Aber es wird nicht funktionieren, ohne dass wir diskutieren. Ohne dass wir vielleicht auch gepflegt und gesund streiten. Ohne dass wir kommunizieren, dass wir miteinander sprechen, uns gegenseitig kennenlernen. Ohne das wird es nicht funktionieren, weil genauso wie Gott eine Beziehungsebene zu dir hat und diese organisch ist, diese veränderlich ist, diese flexibel ist, ist diese Beziehungsebene untereinander. Deshalb muss unser Reden und Wissen von Gott immer eine ganz wichtige Sache einpreisen. Wir können Fehler machen. Wir werden Fehler machen. In dem, was wir in der Vergangenheit gesagt haben oder was wir in der Zukunft sagen werden. Und wenn ich so zurückblicke auf meine Zeit als Student und meine theologischen Gehversuche und meine theologische Pubertät, wo auf einmal alles nur noch im Griechischen und Hebräischen herausgekitzelt wird, dann würde ich manchmal am liebsten den Kopf über den Händen, über dem Gesicht zusammenschlagen und sagen, boah, was hast du für einen gesagt und gedacht? Es ist mir peinlich. Und ich weiß, dass die Dinge, die ich heute sage, mir vielleicht in 15 Jahren auch peinlich sein werden. Und das ist okay. Das ist in Ordnung. Wir alle versuchen, von diesem Gott zu reden und tun es nach bestem Wissen und Gewissen in der Erkenntnis, dass wir es nicht können werden. Es gibt genug Herausforderungen, denen wir als Christen, als Gemeinde, als Individuum begegnen und auf die wir reagieren sollten. Da haben wir zum Beispiel das Wiedererstarken des Antisemitismus, der vielen, vielen Menschen Sorgen macht und der uns Christen noch viel mehr Sorgen machen sollte. Wir haben eine ökologische Krise, wir haben eine globalisierte Welt mit extrem komplexen Beziehungen, bei denen einfache Antworten nicht mehr auf die Fragen unserer Zeit reichen. Guter Rat ist bei all den Herausforderungen extrem teuer, aber häufig eben nicht so einfach, wie wir es manchmal gerne hätten. Die wichtigste Antwort darauf finden wir in der Geschichte Gottes, in diesem Buch, in diesem Selbstoffenbarung Gottes zu dir. Es ist ein Gott, der Beziehung sucht. Und ich glaube, dass das ein Schlüsselwert ist, der diese Welt verändern kann, wenn wir Beziehungen leben, wenn wir füreinander, miteinander da sind. Wenn wir zuhören, wenn wir miteinander reden. Das tut Gott eben auch. Er sucht Beziehungen mit dir und mit mir. Eine Antwort darauf ist, dass diese Geschichte Gottes fast immer, fast durchgehend der größte Vertreter, dieser Gott, der große Verteidiger der Menschen ist, die schwach sind, die arm sind, die unterdrückt werden. Und ich sehe häufig, dass wir als Kirchen und als Gemeinden eine ziemlich miserable Antwort auf die Fragen der heutigen Zeit finden. Weihnachten im Schuhkarton ist definitiv eine der richtigen Fragen und Antworten darauf. Gott ist nicht nur einer, der Beziehung sucht, sondern der sich immer auch den Geringsten dieser Gesellschaft zuwendet. Und diese Geschichte ist eine Geschichte eines Menschen, Jesus Christus, der dich und mich neu macht. Und dieses Neuschaffen eines Menschen bedeutet, dass wir danach in den Spuren Gottes wandeln sollen. In den Spuren eines Gottes, der nach Beziehung sucht und der sich für Unterdrückte einsetzt. Ich glaube, wenn wir diese Antworten konsequent als Kirche wiederfinden, wenn wir es schaffen, diesen Riesenspuren Gottes zu folgen, und das sind Riesenspuren, dann finden wir als Gemeinde, als Kirche die richtige Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir reden von Gott, aber nicht dogmatisch. Wir können nur von Gott reden aus einer Beziehung heraus mit diesem so fernen, allmächtigen Gott.